ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Herzlich willkommen bei Hormongesteuert, der Podcast rund um die Wechseljahre. Wir sprechen hier ohne Vorbehalte über alle Themen der Wechseljahre, wollen mit Tabus aufräumen und natürlich beantworten wir weiterhin auch eure Fragen. Denn wir wollen euch zu Expertinnen eures eigenen Körpers machen. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell. Und die Expertin an meiner Seite ist Dr. Katrin Schaudig. Sie ist gynäkologische Endokrinologin, also Hormonexpertin, Frauenärztin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Schönen guten Tag zu Ihnen, Frau Schaudig.
Hallo, Frau Simonsen. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein mal wieder.
Frau Schaudig, heute wollen wir uns nochmal der Hormonersatztherapie widmen. Viele Hörerinnen haben uns geschrieben, dass sie mit einer Hormonersatztherapie begonnen haben, manche auch, nachdem sie unseren Podcast gehört haben, und dass es ihnen aber damit immer noch nicht besser geht. Deshalb ist die Überschrift unseres heutigen Podcasts: Was, wenn Hormone nicht helfen? Und dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Das Grundprinzip der Hormonersatztherapie ist ja eigentlich schnell erklärt. Das kann man auch in einigen Büchern nachlesen, dass man nämlich die beiden Hormone Östrogen, Progesteron, die uns dann nach den Wechseljahren fehlen, in geringen Dosen ersetzt. Und zwar mit sogenannten bioidentischen Hormonen, die zwar industriell hergestellt sind, aber in ihrer chemischen Struktur unseren eigenen Hormonen sehr ähneln oder identisch sind. Das klingt irgendwie logisch und das klingt irgendwie einfach. Ist es aber nicht immer. Warum? Das wollen wir jetzt in der kommenden Stunde mal ein wenig sortieren. Frau Schaudig, mich würde erst mal Ihre Erfahrung interessieren. Was erleben Sie da in Ihrer Praxis? Was sind da so die typischen Fälle?
Naja, die typischen Fälle, das haben wir ja auch in vorigen Folgen schon mehrfach besprochen. Frauen kommen zum einen mit Wechseljahrsbeschwerden. Das kann alles Mögliche sein. Schwitzen, Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen, Schlafstörungen, aber auch so ein bisschen, sagen wir mal so, untypische Symptome wie Schwindel, auch insgesamt Abgeschlagenheit, Erschöpfung. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt. Es kommt immer darauf an, wie das Symptommuster ist und wann es aufgetreten ist. Also wichtig ist immer, dass man guckt, habe ich dieses Thema wirklich, seit ich quasi in den Wechseljahren bin? Und wenn wir so das Symptom Erschöpfung oder Abgeschlagenheit nehmen, das kann natürlich wahnsinnig viele Ursachen haben. Und da ist dann die Hoffnung so ein bisschen nach dem Allround-Heilmittel. Manchmal geht das ins Leere. Also manche dieser Symptome haben möglicherweise ganz andere Ursachen. Und wenn dann die Hormone nicht helfen, das sehen wir dann schon immer wieder. Das liegt dann einfach dran. Es liegt dann nicht an den Wechseljahren oder am Hormonmangel. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Es gibt zwei Dinge, die ich immer wieder sehe, wenn Frauen kommen zu mir und sagen, dass ich habe das probiert und es hat nicht geholfen. Der wichtigere Grund ist, glaube ich, dass gerade in der Übergangsphase bis zu dem Zeitpunkt, wo der Eierstock wirklich aufhört, komplett aufhört zu arbeiten, also keine Eibläschen mehr da sind, da haben wir ja dieses Auf und Ab der Hormone. Wenn ich in der Phase das mache, was Sie gerade geschildert haben, nämlich einfach Östrogen und Progesteron ersetze, dann habe ich weiter starke hormonelle Schwankungen, nur auf höherem Niveau, und das bringt bei vielen Frauen eben keine Erleichterung. Gerade das natürliche Progesteron kann in dieser Phase, wenn der Eierstock noch mitmischt, bei manchen Frauen helfen. Das ist dann, wenn Sie so wollen, ein pharmakologischer Effekt. Das ist wie wenn Sie Valium schlucken, dann wird der Schlaf vielleicht ein bisschen besser und sie kommen so ein bisschen runter. Aber es gibt auch viele Frauen, denen hilft es genau eben überhaupt gar nicht. Die kommen dann zu mir und sagen, die Hormone helfen nicht. Da muss man einfach sagen, dann war in dem Fall vielleicht die Kombination der Hormone nicht unbedingt optimal. Und dann gibt's wieder Frauen, wo ich klar sagen kann, die sind nun eindeutig aus dieser Wechselphase raus und der Eierstock hat aufgehört zu arbeiten. Das heißt ja dann ein sogenanntes Steady State eines Hormonmangels. Dann kann es auch mal daran liegen, dass die Dosis einfach nicht ausgereicht hat, also dass man einfach ein bisschen hätte mehr nehmen müssen. Das kann man ja auch dann gelegentlich mal nachgucken im Blutspiegel. An der Stelle vielleicht, diese permanente Blutspiegelbestimmung bringt einen jetzt nicht unbedingt wirklich weiter. Da wird auch gar nicht empfohlen. Aber immer dann, wenn das Symptom oder die Beschwerden und die angewandte Therapie irgendwie nicht so richtig funktionieren, spätestens dann ist es, dass ich mal einen Bluttest mache. Was könnte sein, dass die Hormone nicht ankommen? Es gibt zum Beispiel, wenn man Hormone schluckt, sogenannte Resorptionsprobleme. Das heißt, dass der Magen die Hormone aus irgendeinem Grund, weil man eine Magenschleimhautentzündung hat, irgendwas anderes nicht richtig aufnimmt. Und auch bei der Therapie über die Haut mit Gel, Pflaster oder Spray reagieren Frauen sehr, sehr unterschiedlich auf die Therapie. Das heißt, manche sind zum Beispiel, also wenn wir jetzt das Beispiel mit dem Östrogen-Gel nehmen, mit einem Hub Gel beschwerdefrei, und manche brauchen tatsächlich 3 oder 4 Hübe, um beschwerdefrei zu sein. Das hat was mit der Hautbeschaffenheit zu tun, hat aber auch ganz viel damit zu tun, wie die individuelle Verstoffwechselung von Hormonen ist. Und das ist eben bei jeder Frau anders. Also an der Stelle, jede Frau ist anders und da muss man einfach gucken, was passiert.
Und haben Sie mal so einen typischen Fall gehabt, wo Sie eigentlich dachten, ja, klassisch, ne, da gebe ich jetzt die Hormone und dann wird alles schick, und irgendwie hat dann auch es mit der Dosierung nicht hingehauen. Am Ende haben Sie gesagt, ja, dann ist das wohl nicht das richtige Mittel der Wahl.
Also ich habe jetzt zur Zeit gerade eine Patientin, die ich auch schon lange kenne, und wir sind beide ganz unglücklich, weil die ist wirklich in den Wechseljahren ganz eindeutig. Die hat auch schon über einen längeren Zeitraum mal das ein oder andere Hormon bekommen und das war auch immer ganz gut. Und jetzt hat sie permanent Hitzewallung und ich weiß auch nicht warum, obwohl sie genügend Hormone hat. Das haben wir natürlich getestet im Blut. Da muss man dann auch nochmal nach anderen Ursachen für Hitzewallungen nachschauen. Das können zum Beispiel auch so Nachtschweiß, da kann auch mal ein Hinweis für eine bösartige Bluterkrankung sein, auch für Tuberkulose und so weiter. Also bei der sind wir jetzt gerade dabei zu fahnden, warum schwitzt die so? Und das ist vielleicht auch nochmal der entscheidende Punkt. Wenn Frauen sagen, es hat mir nicht geholfen, dann muss man sich eigentlich fragen, ist das Symptom vielleicht gar nicht wechselgasabhängig, sondern hat eine ganz andere Ursache? Und dann muss man so ein bisschen wie Sherlock Holmes nach der Ursache fahnden.
Wir kommen mal zu zwei Hörerinnen, die uns geschrieben haben. Ich will mal kurz vorlesen, unter was sie leiden. Theresa ist 43 Jahre alt, hat wegen ihrer Stimmungsschwankungen erstmal Progesteron bekommen, aber die Dünnhäutigkeit und Gereiztheit wurde schlimmer und ihr Zyklus ist komplett durcheinander geraten. Von Schmierblutungen bis eine Woche zu früh die Regel. Und eine andere Hörerin schreibt, dass sie Gynokardin und Progesteron nimmt und immer kurz nachdem sie mit dem Progesteron dann anfängt, kommt es zu Schmierblutungen oder die Blutungen setzen ein und dann muss sie die Einnahme abbrechen. Was passiert da bei diesen Frauen? Was passt da nicht zusammen?
Also bei dem ersten Fall Therese, die ist erst 43 und das ist eigentlich genau das, was ich gerade geschildert habe. Deren Problem ist nicht ein Hormonmangel und vielleicht an der Stelle nochmal, man muss diese zwei Lebensphasen wirklich getrennt voneinander sehen, sowohl was Diagnose als auch was die Therapie anbelangt. Also die Phase der Perimenopause, wenn der Eierstock noch arbeitet, und dann die Phase der Postmenopause, wenn der Eierstock endgültig nicht mehr arbeitet. Therese hat gesagt, mit dem Progesteron wurde Dünnhäutigkeit und Gereiztheit schlimmer. Ja, das kann sehr gut sein. Der Eierstock hat noch selber gearbeitet und auch das ist so ein Irrtum, mit dem man leider dort mal aufräumen muss. Es ist nicht der Progesteronmangel, der die Frauen schlecht schlafen lässt und gereizt macht, sondern es sind die Schwankungen der Hormone. Es ist sogar so, dass wahrscheinlich beim Teil der Frauen genau das Progesteron, was der Körper selber nach dem Eisprung bildet, Gereiztheit und Dünnhäutigkeit auslösen kann. Wenn ich jetzt in ein System, was schon sehr durcheinander geraten ist, jetzt plötzlich die Substanz reingebe, nämlich Progesteron, die in manchen Fällen genau das auslöst, dann ist irgendwie völlig klar und auch verständlich, dass das nicht funktionieren kann. Bei solchen Frauen, auch da muss man immer individuell den richtigen Weg finden, raten wir häufig zum Einsatz von östrogenfreien Pillen, um den Eierstock so ein bisschen rauszunehmen, so ein bisschen zu drosseln, damit er nicht verrückt spielt. Dann muss man Gel dazu geben. Also wir haben ganz gute Erfahrungen mit, oder ein Östrogen, wie auch immer, wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, das so zu machen. Aber auch da muss man sagen, beim kleinen Teil der Frauen funktioniert es auch nicht, auch weil die Frauen wieder sehr unterschiedlich auf diese östrogenfreien Pillen reagieren. Also Frauen sind individuell, manchmal findet man keine Lösung, aber bei Therese, da wäre ich mir jetzt ziemlich sicher, die ist einfach nicht der Kandidat für Progesteron. Manchmal hilft's, aber manchmal eben gar nicht.
Und warum kommt es dann zu diesen Blutungen, wenn man das nimmt?
Naja, Sie müssen sich immer überlegen, was passiert im normalen Zyklus. 2 Wochen haben wir Östrogen in exponentiell ansteigender Menge. Darunter baut sich die Schleimhaut auf. Dann mit dem Eisprung wird Progesteron gebildet. Vom Körper übrigens in gigantisch großen Mengen. Viel mehr als das, was wir mit unserer Therapie da machen können. Aber das ist eben auch dann doch ein bisschen anders von der Biologie her. So, was passiert dann? Das Progesteron baut die Gebärmutterschleimhaut um, stabilisiert die auch so ein bisschen. Und wenn nach 2 Wochen keine Schwangerschaft eingetreten ist, fallen beide Hormone ab und es kommt zur Abbruchblutung. Jetzt habe ich eine Situation, wo diese Regelung, diese wirklich sehr fein getunte Regelung, 2 Wochen Östrogen, dann Eisprung, dann 2 Wochen zusätzlich Progesteron, aus durcheinander geraten ist. Und auch das haben wir ja auch in früheren Podcast-Folgen schon besprochen. Es kann dann mal auch 2, 3 Eisprünge im Abstand von 2 Wochen hintereinander geben. Das heißt, was an der Gebärmutterschleimhaut passiert, ist auch völlig durcheinander. Und wenn ich dann so ein bisschen Hormon ins System gebe, reicht es vielleicht, das System zum Kippen zu bringen. Und dazu kommt leider, dass das natürliche Progesteron, wenn wir es schlucken und auch manchmal, wenn wir es vaginal nehmen, eben nicht den gleichen Effekt hat wie das viele Progesteron, was der Eierstock produziert. Und vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal eins sagen mit dem Progesteron. Auch wenn wir immer sagen, es ist bioidentisches Progesteron, wir können die Natur nicht perfekt nachmachen. Das liegt natürlich auch daran, dass der Eierstock ja permanent Progesteron abgibt nach dem Eisprung, also von morgens bis abends. Das ist ja nicht so, dass da morgens ein Hahn aufgedreht wird, da kommt ein bisschen Progesteron raus, da wird der Hahn wieder zugedreht, sondern der macht permanent Progesteron. Das macht natürlich auch an der Schleimhaut was anderes, als wenn ich einmal am Tag oder meinetwegen 2-mal am Tag Progesteron schlucke oder vaginal einführe. Die Schleimhautstabilität ist tatsächlich bei der vaginalen Gabe ein bisschen besser. Warum? Weil das wenn ich schlucke, stärker abgebaut wird und die Abbauprodukte weniger gut an der Schleimhaut selber wirken. Die gehen dafür ins Gehirn und können müde machen, den Schlaf verbessern und auch so ein bisschen sedieren und angstlösend sein, aber jetzt wird es leider kompliziert und ich sag's nochmal, es gibt keine Patentlösung für alle bei manchen Frauen. Genau das, was wir nicht haben wollen, nämlich Dünnhäutigkeit, Depressivität und so weiter, verstärken können. Das heißt, es ist individuell unterschiedlich.
Und weil Sie gerade sagen, individuell unterschiedlich, es gibt auch Frauen, die schwören da drauf, also auch in der Perimenopause. Die nehmen ihr Progesteron und sagen, jetzt ist alles wieder schicki, ich schlafe, bin ausgeglichen. Und andere kommen so gar nicht zurecht. Weiß man, womit das zu tun hat? Gibt es eigentlich da auch Progesteronrezeptoren, die vielleicht bei den einen besser funktionieren als bei den anderen?
Ja, ganz genau, so ist es. Und was ganz interessant ist, diese psychischen Symptome, die haben was mit dem sogenannten GABA-Rezeptor im Gehirn zu tun. Und dieser GABA-Rezeptor ist bei manchen Frauen anders konfiguriert, also anders aufgebaut als bei anderen. Und die reagieren, das ist zum Beispiel im Moment die aktuelle Hypothese, was wie eine prämenstruelle dysphorische Störung, also Stimmungsstörung ausgelöst wird, dass das ein kleiner Teil von Frauen ist, wo das eigene Progesteron an diesem GABA-Rezeptor eben keine guten Wirkungen hat, also Depri Agro macht. Das ist nicht alle Frauen. Das wissen wir, dass es die andere Konfiguration also der andere Aufbau des GABA-Rezeptors ist, der die Unterschiede macht. Und dann kann man sich genauso gut vorstellen, dass auch jede Frau an ihren Progesteronrezeptoren, die wir haben, oder Gestagenrezeptoren, anders reagiert. Und was wir zum Beispiel von allen Gestagenen wissen, und da gehört das Progesteron dazu, da gehört das Dydrogesteron dazu und dann jede Menge synthetische Gestagene, die auch in den Antibabypillen drin sind. Das sind die eben den Eisprung unterdrücken und die Follikelreifung, also die Eibläschenreifung auch unterdrücken, dass die bei jeder Frau individuell anders wirken. Und dann habe ich Frauen, die sagen, mit dem einen Zeug, da bin ich voll aggro und Depri, und mit dem anderen Gestagen habe ich das alles nicht. Das ist so ein bisschen klinische Erfahrung. Da gibt es Gestagene, wo wir das häufiger sehen oder weniger sehen. Und da ist die Studienlage, auch wenn ich wirklich ein sehr großer Freund von guten Studien sind, so mittelgut. Und das heißt, ich muss so ein bisschen ausprobieren, welches Gestagen klappt bei meiner Patientin besser als das andere. Es gibt auch Frauen, die sagen, egal welches Gestagen ich nehme, es geht mir immer nicht so richtig gut, ob das natürliches Progesteron ist oder ein synthetisches. Das sind Gott sei Dank nur ganz wenige Frauen, aber auch die Fälle habe ich und da muss ich irgendwie anders mich durchwursteln. Dann sind es vielleicht die, wo ich eine Hormonspirale lege, wo das Gestagen nur lokal wirkt. Da habe ich natürlich eine sensationell gute Blutungskontrolle und kaum systemische Effekte des Gestagens. Also die Gestagene sind schon so eine ganz besondere Substanz und können im Gehirn andere, bei jeder andere Symptome hervorrufen. Und man muss das tatsächlich ausprobieren. Also was Sie ansprechen, es gibt Gestagenrezeptoren und ich glaube auch, dass es da sogenannte Polymorphismen an den Rezeptoren gibt. Das heißt, bei der einen Frau wirkt es anders als bei der nächsten. So ist es. Vielleicht noch ein Punkt, das Dydrogesteron, was dem natürlichen Progesteron sehr nahe steht, das hat die gleiche Strukturformel, hat nur so einen Knick im Molekül. Das macht zum Beispiel keine Nebenwirkung im Kopf am GABA-Rezeptor. Also das ist tatsächlich psychoneutraler als das Progesteron. Und jetzt muss man halt gucken, dann gibt's Frauen, die finden das Progesteron total toll, wie Sie gerade gesagt haben. Die schwören da drauf. Die sagen, ich möchte am liebsten immer nur Progesteron nehmen. Ja, good for them. Die sollen das auch machen, wenn es ihnen gut tut. Man muss nur so ein bisschen auf die Gebärmutterschleimhaut achten, dass da genügend ankommt. Das finde ich so ein bisschen das Problem. Also da muss man echt aufpassen. Neulich habe ich mal auf Instagram einen Post gehört, da hieß es ja, ich nehme immer 40 bis 80 Milligramm Progesteron und das ist super, ja. Aber wenn ich die Gebärmutterschleimhaut ausreichend transformieren will, damit da kein Krebs entsteht, dann könnte das zu wenig sein. Sie sehen schon, es ist echt tricky und vielschichtig.
Da muss ich jetzt mal doof nachfragen. Ich dachte, dieses Progesteron gibt es immer nur in 100 Milligramm. Wie nimmt man denn dann 40 oder 80?
Ich danke Ihnen sehr für die Frage. Ich glaube, da kommen jetzt diese Apotheken ins Spiel, die dann auf Individualrezeptur so bestimmte Mengen machen. Ich persönlich halte dann wirklich nicht so viel davon, weil meine Erfahrung ist, dass wir mit den Industrieprodukten prima zurechtkommen und weniger als 100 Milligramm Progesteron ist meines Erachtens an der Gebärmutterschleimhaut auf jeden Fall zu wenig, wenn es mir darum geht, die zu schützen. Wenn ich kein Östrogen im Rennen habe, die Eierstöcke kein Östrogen mehr produzieren und ich auch kein Östrogen anwende und sage, ich will eigentlich gar nichts außer meinetwegen 40 Milligramm Progesteron, okay, meinetwegen, das sind ja auch Frauen, die das über die Haut als Cremes oder Gels von Heilpraktikern verschrieben kriegen. In dem Moment, wo die sagen, es tut mir gut und ich habe kein Östrogen im Rennen, dann kann man das meinetwegen machen. In dem Moment, wo ich durch Östrogen die Gebärmutterschleimhaut aufbaue, sei es durch ein zugeführtes Östrogen oder sei es, dass der Eierstock noch selbst was macht, dann bin ich auch verantwortlich dafür, dass die Schleimhaut anständig transformiert wird, das heißt, sich nicht zu sehr aufbaut. Und da kann ich mit 40 oder 80 Milligramm Progesteron gar nicht, da bin ich einfach nicht gut genug. Das ist zu gefährlich.
Okay, ich will jetzt nochmal alle an unsere Hörerinnen mal kurz den Hinweis richten. Es geht uns heute nicht darum, euch irgendwie eure Hormonersatztherapie madig zu machen oder irgendwie euch da Angst zu machen, sondern wir wollen heute einfach uns um die etwas schwierigeren Fälle kümmern und vielleicht auch euch dabei ein bisschen weiterhelfen. Woran kann es bei mir liegen, dass das da jetzt noch mir noch nicht gut geht? Ist es vielleicht auch die Dosierung? Ist es vielleicht der Zeitpunkt, zu dem ich die verschrieben bekommen habe, weil ich eben noch in der Perimenopause bin. Also es geht uns um Gottes Willen nicht darum, euch jetzt irgendwie Angst zu machen, sondern wir wollen euch eigentlich da eure Fragen beantworten, euch da auch ein bisschen schlauer machen.
Offensichtlich habe ich jetzt ein bisschen Angst geschürt, Frau Simonsen, es tut mir leid. Das will ich gar nicht. Nein, nein, alles gut.
Frau Schaudig, wir sind immer noch bei den Frauen in der Perimenopause, auch damit unsere Hörerinnen uns gut folgen können, die also noch ab und an oder sogar noch regelmäßig einen Zyklus haben, die aber trotzdem schon so Wechseljahressymptome haben. Den einen wird dann nur Progesteron gegeben, den anderen wird dann zusätzlich auch noch Östrogen verschrieben. Und auch hier gibt es ein ganz unterschiedliches Feedback. Manche Frauen sagen, ja, alles schick, geht mir gut. Woran könnte das liegen, dass es sozusagen die einen, also bei Sie ja sagen, eigentlich mache ich das nicht. Aber bei einigen Frauen sagen, bei mir funktioniert's.
Also ich muss jetzt dazu einschränken, ich mache das zum Teil auch. Also das, ich gucke mir wirklich an, wie unregelmäßig ist der Zyklus, was hat die Patientin für Beschwerden, wie viel macht der Zyklus noch? Und es ist nochmal individuell völlig unterschiedlich. Das heißt, ich habe Frauen in der Perimenopause, da mache ich das genau so. Ich gebe ein bisschen Östrogen, gerne dann das Progesteron zyklisch, um auch den Zyklus zu regulieren. Das sind die Frauen, wo dieser Zyklus noch nicht so richtig durcheinander ist oder die vielleicht schon ganz weit fortgeschritten sind in den Wechseljahren, wo der Eierstock kaum noch was macht. Aber das ergibt sich eigentlich auch schon daraus, wenn der Eierstock selber noch Östrogen ordentlich produziert und ich da noch was drauflege, dann werde ich A, keine Hilfe kriegen, also es wird mir nicht besser gehen, und zum Zweiten könnte es sogar sein, dass ich mehr Probleme produziere, weil ich dann mal Phasen habe mit viel zu viel Östrogen. Was macht das? Brustspannen, das macht Wassereinlagerung und Blutungsstörung. Also wenn noch Östrogen da ist und ich das dann nochmal draufschütte, dann kann es gut sein, dass es nicht funktioniert.
Ich würde jetzt mal einige Mails unserer Hörerinnen vorlesen, damit man mal so ein Gefühl hat, mit welchen Problemen die Frauen dann zu kämpfen haben. Aha. Simone hat uns geschrieben, sie ist 51, hat seit einiger Zeit Symptome, Durchschlafstörungen, trockene Schleimhäute, Scheidentrockenheit und extrem fettige Haare. Da schreibt sie wie in der Pubertät, da leidet sie auch sehr drunter. Aha. Simone hat aber noch ihren Zyklus und sie nimmt jetzt 2 Hub Gynokardin, also Östrogen, und 200 Milligramm Progesteron, und es wird nicht besser. Dann haben wir Sandra, auch 51, hat vor 3 Jahren mit bioidentischen Hormonen begonnen. Erst Progesteron wegen Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Muskelschmerzen, Gewichtszunahme, Migräne. Die Schlafstörungen wurden dann etwas besser. Deshalb hat sie das dann durchgängig genommen, obwohl man es ja, wenn man einen Zyklus hat, nur 14 Tage nehmen soll. Gegen die anderen Beschwerden hat sie dann Östrogen dazu bekommen und das gar nicht vertragen. Sie fühlt sich benommen, ihr Gehirn ist wie benebelt, außerdem spannt die Brust und sie bekommt große Zysten in den Brüsten, obwohl sie seit einem halben Jahr keine Regelblutung mehr hat. Und eine dritte Hörerin, seit 3 Jahren Wechseljahresbeschwerden, zuerst Östrogen bekommen, da wurde dann Migräne und Panikattacken schlimmer und sie war auch im Kopf wie benebelt. Jetzt nimmt sie nur noch Progesteron vaginal, die Panikattacken sind weg. Gegen die Migräne nimmt sie eine Antikörpertherapie, aber sie hat das Gefühl, dass sie ihrem Alltag nicht mehr gewachsen ist. Das sind so 3 unterschiedliche und doch irgendwie sehr ähnliche Fälle.
Ja, das sind ähnliche Fälle. Und ich muss leider auch wieder sagen, in allen 3 Fällen habe ich die Fantasie, dass der Eierstock immer noch so ein bisschen verrückt spielt und immer mal mehr und mal weniger Östrogen macht. Das heißt, ich kann mich aber auch nicht darauf verlassen, dass ich immer genügend Östrogen habe. Ich habe da mal Phasen wie beim Tsunami, da läuft der Strand leer und dann kommt so eine Riesenwelle. Und das ist nochmal das Hauptproblem in dem Moment, wo der Eierstock noch arbeitet. Bei Sandra, das war die mittlere der 3 Patientinnen, die sagt, sie fühlt sich mit Östrogen benommen, das Gehirn ist benebelt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die da einfach zu viel Östrogen hat, phasenweise. Dazu passt auch, dass sie dann unter Brustspannen und Zysten in den Brüsten leidet, obwohl sie seit einem halben Jahr keine Regelblutung mehr hatte. Und jetzt kommt noch was anderes hinzu. Die nimmt auch Progesteron. Das heißt, irgendwas passiert da an der Schleimhaut und wir wissen nicht so genau was. Vielleicht hat die durch das Progesteron, ist die Schleimhaut so ein bisschen vertrocknet, also die Schleimhaut in der Gebärmutter, jetzt nicht in der Scheide, die Schleimhaut in der Gebärmutter vertrocknet, deswegen blutet sie vielleicht wenig. Und auch da nochmal, bei manchen Frauen kann das tatsächlich mit Progesteron passieren, dass man die Schleimhaut so ein bisschen austrocknet und es keine Blutung mehr gibt, obwohl noch viel Östrogen im Rennen ist. Aber meine Vermutung wäre auch bei Sandra eher immer noch eine deutliche Funktion des Eierstocks, und zwar schwankend, mal viel, mal wenig. Auch da würde ich mir überlegen, östrogenfreie Pille, und dann aber, weil wenn damit unterdrücken wir die Eierstocksfunktion, dann doch wieder ein bisschen Östrogen dazu. Bei den anderen beiden, jetzt gucke ich nochmal auf die erste Patientin, die hat 2 Hub Gynokardin und 200 Milligramm Progesteron. Naja, auch das hat sie durchgehend. Und ich glaube, auch hier sind die Schwankungen der Eierstocksfunktion das Entscheidende. Was nicht so ganz dazu passt, ist die Scheidentrockenheit. Vielleicht hat sie dann da doch zu wenig. Das würde ich einfach lokal behandeln mit Östrogenzäpfchen. Und die fettigen Haare wie in der Pubertät, das ist interessant. Könnte auch mal ein Effekt vom Progesteron sein, was sie jetzt durchgehend nimmt. Aber es könnte auch sein, dass es zu einem gewissen Überwiegen der männlichen Hormonwirkung kommt, weil sie nicht so viel Östrogene und Progesteron mehr hat. Und dann wirken die sozusagen stärker, denn fettige Haare und Akne sind zum Beispiel ein Symptom von männlichen Hormonen. Ich gucke gerade, ob wir es alles beantwortet haben.
Bei Simone mit den fettigen Haaren, sagen Sie, das ist ja eher vielleicht, dass das Testosteron jetzt ein bisschen nach vorne rückt. Und die Scheidentrockenheit und die trockenen Schleimhäute wären ja auch eher so ein Östrogenmangel. Da würde man jetzt nicht sagen, wir probieren noch mit noch mehr Gynokadin, also noch mehr Östrogen.
Soll ich Ihnen was sagen? Die muss man mal untersuchen und gucken, was macht der Eierstock noch. Also das kann man ja sehen im Ultraschall. Da würde ich auch tatsächlich eine Hormonanalytik machen und dann entscheiden. Die hat ja noch ihren Zyklus, aber den hat sie vielleicht nur, weil sie die Hormone nimmt. Das kann man schwer entscheiden. Also das heißt, da muss man einfach mal einen Status machen. Wo steht die Patientin eigentlich? Die Durchschlafstörung sprechen schon für eine Schwankung der Eierstocksfunktion. Die trockenen Schleimhäute wieder, wie Scheidentrockenheit, eher für wenig Östrogen. Aber wissen Sie, wenn ich dann mal nachfrage, oft sagen die Patienten, ja, das ist nicht immer so. Und die Symptome treten unterschiedlich oft und zu anderen Zeitpunkten auf. Das heißt, je nachdem, was der Eierstock gerade macht, wird das ein oder andere im Vordergrund stehen. Also das sind alles die Fälle, meines Erachtens, wo der Eierstock noch ein bisschen mitmischt und dieses Auf und Ab der Hormone die Probleme macht.
Und die dritte Hörerin, die hatte erst Östrogen bekommen, gar nicht Progesteron als erstes, und dann sind Migräne und Panikattacken schlimmer geworden. Ist das auch so typisch, wenn man noch einen eigenen Zyklus hat?
Nur Östrogene, wenn die noch eine Gebärmutter hatte, das wissen wir jetzt nicht bei ihr, geht eigentlich sowieso gar nicht, weil sie müssen dann schon auch gucken, dass die Gebärmutterschleimhaut ordentlich behandelt und transformiert wird. Und es ist so, da steht, sie hat Migräne und Panikattacken bekommen. Das klingt so ein bisschen danach, dass die einfach dann wieder zu viel Östrogen hat. Und das ist ja spannend, doch da hatten wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu, sowohl zu viel Östrogen als auch zu wenig Östrogen kann in dieser Wechseljahrsphase Migräne verstärken. Das ist ganz wichtig und das gilt vielleicht auch für die Panikattacken. Jetzt hat sie geschrieben, sie sind noch Progesteron vaginal. Das Spannende ist eigentlich, dass das vaginale Progesteron kaum psychische Wirkung hat. Warum? Weil es nämlich nicht so verstoffwechselt wird, dass es ins Gehirn geht. Warum jetzt die Panikattacken weg sind? Da habe ich zum Beispiel jetzt die Fantasie, die ist vielleicht jetzt in der Phase ihrer Wechseljahre, wo der Eierstock gar nicht mehr arbeitet. Das heißt, sie hat jetzt keine Schwankungen mehr. Ja, und die Symptome, die sie vor 3 Jahren unter Östrogen hatte, die hätte sie vielleicht jetzt gar nicht mehr. Man muss sich immer überlegen, diese Übergangsphase ist ja ein total dynamischer Prozess. Und Frauen oder Menschen und auch Ärztinnen und Ärzte denken dann manchmal so, ich habe jetzt hier die Therapie gefunden, und berücksichtigen nicht, dass sich die Situation der Eierstöcke und der Steuerung ja von Monat zu Monat verändern kann. Ja, und bei der könnte ich mir jetzt vorstellen, dass mit dem Progesteron vaginal könnte sein, dass das die Panikattacken positiv beeinflusst. Meine Fantasie wäre, nee, die sind jetzt weg, weil sie vielleicht durch ist mit den Wechseljahren, und die Migräne ist weg, weil sie eine Antikörpertherapie hat, aber ich könnte mir da vorstellen, dass jetzt ein Östrogenmangel da ist, und die Situation jetzt können Sie ja nicht vergleichen mit der vor 3 Jahren, wo ihr das Östrogen nicht gut getan hat. Wissen Sie, das ist, Sie müssen immer gucken, wir haben hier kein statisches Modell, sondern das ändert sich. Und das Blöde ist, dass diese Änderung auch nicht allmählich vonstatten geht, sondern mit großen Schwankungen. Wissen Sie, wir sehen manchmal Frauen, die haben 6 Monate einen ganz normalen Zyklus wieder, nachdem sie vorher ein halbes Jahr gar nicht geblutet haben oder nur mal einmal in 6 Monaten, und plötzlich haben die wieder einen normalen Zyklus. Der Körper reguliert sich dann gerade mal wieder so und springt an, und das können wir nicht vorhersehen.
Dieser Brain Fog oder auch dieses benebelte Gehirn durch das Östrogen, ist das was, was Ihnen auch Ihre Patientinnen manchmal erzählen? Ich habe immer gedacht, man hat diesen Brain Fog sozusagen in den Wechseljahren, wenn man nichts nimmt.
Also ja, das würde ich auch so sehen. Aber also das sehe ich auch eher. Und zwar vor allen Dingen hat man diesen Brain Fog in dieser Übergangsphase, dass man irgendwie so völlig gar nicht mehr richtig ticken kann. Aber es kann eben auch sein, wenn man in ein System, wo zufällig gerade viel Östrogen ist, noch welches drauf schüttet, dann kann ich mir auch vorstellen, dass bei der einen oder anderen das Brain Fog auslöst. Ist jetzt aber nicht so ein typisches Symptom. Das muss ich jetzt mal sagen. Also zu viel Östrogen kann alles Mögliche machen. Brustspann, Migräne, Blutungsstörung, Wassereinlagerung. Aber eigentlich nicht typischerweise Brain Fog. Aber im Einzelfall, Frau Simonsen, halte ich alles für möglich.
Sie haben schon gesagt, wir sind alle sehr unterschiedlich, wir Frauen. Und es gibt auch Frauen, die in dieser Perimenopause extreme Hormonschwankungen haben. Sie haben schon gesagt, manche haben dann mehrere Eisprünge, dann bilden sich vielleicht Zysten und die reifen und reifen und bilden immer mehr Östrogen. Wie weiß man eigentlich, ob man zu den Frauen gehört? Kann man das irgendwie rauskriegen? Gibt es da vorher schon Anzeichen oder?
Nee. Es gibt da leider keine. Das ist tatsächlich eine, kann man nur im Grunde klären, indem man guckt, was hat die Frau für Symptome und dann doch auch mal untersucht, was macht da der Eierstock. Also es gibt da nicht so richtig einen Goldstandard, wie man das vorhersehen kann, überhaupt nicht, sondern jede Frau reagiert anders. Wissen Sie, ich sage das auch nochmal, Frauen sind unterschiedlich. Es gibt Frauen, die haben die ganze Frühschwangerschaft hindurch Übelkeit und Erbrechen. Und es gibt Frauen, die haben das null, gar nicht. Und ich finde das immer wieder lustig, weil man das auch in Kitschromanen gelegentlich so liest, ja, dass die Übelkeit war dann immer ein absolut untrügliches Zeichen für eine Schwangerschaft. Also ich oute mich jetzt mal, ich habe 3 Schwangerschaften gehabt, ich habe nicht einen Tag mit Übelkeit gehabt, ich kenne das Symptom gar nicht. Was aber nicht
mir
heißt,
war bei jeder. Bei mir war bei jeder,
Sie,
mir war bei
Sie,
jeder Schwangerschaft
jetzt ist es aber so,
schlecht.
Was der Nachteil der empirischen Medizin ist, und das finde ich auch, weil wir ja immer wieder diskutieren, warum sind die Wechseljahre, warum gibt es da so eine Gruppe, die sagt, ach, stell dich nicht so an. Ich habe immer den Eindruck, diese Aussagen kommen von Menschen, die aus irgendeinem Grund wenig Probleme hatten. Und es ist jetzt so, wissen Sie, wenn ich jetzt zu Ihnen gesagt hätte in der Schwangerschaft, was stellen Sie sich denn so an, das mit der Übelkeit ist doch gar nicht schlimm. Ja, weil ich habe keine gehabt und Sie haben sie. Und deswegen muss ich Sie doch trotzdem ernst nehmen in Ihrem Symptom. Also das ist so ein bisschen das, wenn man selber das nicht hat, heißt es ja nicht, dass es nicht andere ganz doll haben können und umgekehrt.
Sie haben vorhin und auch schon in unseren anderen Podcast-Folgen dann oft gesagt, also bei Frauen mit einem hohen Leidensdruck, mit diesen Schwankungen in der Perimenopause, dann geben wir eine Monogestagenpille, das bremst den eigenen Zyklus aus, dann geben wir ein bisschen Östrogen dazu und dann funktioniert das alles besser. Jetzt hat uns Jana geschrieben, die hat das bei uns im Podcast gehört, hat das gemacht mit ihrer Frauenärztin. Seit einigen Monaten nimmt sie die Zafrilla. Sie nimmt jetzt mittlerweile auch 1,5 Zafrilla. Das ist diese Gestagen, eine der Gestagen-Monopillen. Insgesamt dann 3 Hub Östrogen-Gel dazu. Aber ihr Eierstock produziert weiter Follikel und auch Zysten. Und sie fragt jetzt, wo könnte da das Problem stecken?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das hat jetzt leider wieder was damit zu tun, dass offenbar Frauen individuell auf die Gestagene unterschiedlich reagieren. Ich sag mal ein anderes Beispiel. Wir hatten früher ein Gelbkörperhormon, was wir jetzt nicht mehr so oft nehmen, weil ein Meningiomrisiko diskutiert wird. Das gab es in der Dosis von 2 Milligramm. Wir hatten Frauen, die mit 2 Milligramm komplett unterdrückt waren, also wo der Eierstock gar nichts mehr gemacht hat. Das kann man an der Hormonuntersuchung sehen, wo man sozusagen der Weg dabei ist, dass die Steuerungshormone aus dem Hirn ausgeschaltet werden. Und wenn die super niedrig sind, wissen wir, aha, das ist hier komplett alles unterdrückt. Wir hatten aber Frauen, die mit 3 dieser Tabletten, also mit 6 Milligramm von diesem Medikament, immer noch Eierstockzysten hatten. Also wo praktisch diese Bremsung des Hirns, um Hormone auszuschütten, die den Eierstock anregen, nicht so gut funktioniert hat. Wir wissen nicht, was der Grund ist. Das muss meines Erachtens wieder eine individuelle Struktur der Rezeptoren sein. Das heißt, bei dieser Patientin habe ich die Fantasie, die braucht vielleicht 2 Zafrilla am Tag. Auch wenn es dann denkt man, oh mein Gott, ich kann mich doch nicht mit Hormonen vollstopfen. Aber manchmal ist es so, wenn die mit Zafrilla immer noch Zysten am Eierstock hat, das sind ja dann Follikel und die machen auch Östrogen, dann passiert sogar möglicherweise Folgendes, der Eierstock macht noch Follikel, diese Follikel produzieren Östrogen. Jetzt nimmt die Patientin schon 3 Hub Östrogengel, vielleicht weil sie gedacht hat, mir geht's noch nicht gut, ich brauche mehr. Nee, die hat jetzt sicherlich einen Östrogenüberschuss, weil der Eierstock macht noch was plus die 3 Hub. Also ich würde eher so vorgehen, die Zafrilla-Dosis erhöhen, vielleicht auf 2 oder 1 und 2 Tabletten im täglichen Wechsel und dann mal gucken, wie viel Östrogen braucht die Frau. Also das ist tatsächlich tricky. Diese Gestagenwirkung ist individuell unterschiedlich.
Oder kann man auch ein anderes Gestagen dann probieren? Gibt es eins, was stärker ist als die Zafrilla?
Ja, das könnte man probieren. Man könnte zum Beispiel, es gibt ja zwei östrogenfreie Pillen im Moment. Das eine ist ein Präparat, da ist Desogestrel drin. Da haben wir auch ganz viele Generika. Da gibt es ein zweites, die heißt, da gibt es nur eins, weil das haben wir noch nicht so lange auf dem Markt, da ist Slinda. Und die Zafrilla ist eigentlich ein Gestagen, was man gar nicht zur Verhütung primär einsetzt, sondern zur Behandlung der Endometriose. Hat aber auch diesen ähnlichen Effekt. Und dann gibt es eben noch das vierte, das ist das Chlormadinon. Das könnte man mal vorübergehend geben. Da gibt es einen Warnbrief der Behörden. Wenn man das lange nimmt in hoher Dosis, gibt es ein etwas erhöhtes Meningiomrisiko. Aber Meningiome sind super selten, sind gutartige Tumore der Hirnhaut. Also man könnte da mal ausprobieren, zumindest mal für ein halbes Jahr, Chlormadinon zu geben. Aber es ist, man muss es ausprobieren. Und es gibt keine Patentlösung.
Da fragt man sich wahrscheinlich als Frau, warum funktioniert das bei mir nicht, wo Frau Schaudig das immer zu empfiehlt. Gibt es auch bei Ihnen in der Praxis manchmal Fälle, wo Sie dann aufgegeben haben oder aufgeben mussten?
Also aufgeben tue ich nie, Frau Simonsen. Da wird mein Ehrgeiz angestachelt. Ich sag mal so, in den allermeisten Fällen finden wir eine Lösung. Ich kann natürlich nichts dafür, wenn Frauen dann sagen, ja, die hat ja keine Ahnung, da gehe ich woanders hin, könnte auch mal passieren, ist sicherlich auch schon passiert. Aber eigentlich irgendeine Lösung finden wir immer, weil wir dann auf andere Methoden umschwenken. Das ist dann vielleicht schon wirklich die hohe Schule der Hormonbehandlung. Das wäre vielleicht auch der Punkt, wo der, sagen wir mal so, normal ausgebildete Gynäkologe oder Gynäkologin mit dem Latein am Ende ist, die landen dann oft bei uns in der Praxis. Wir haben dann schon noch mal ein bisschen was in der Trickkiste, aber das ist dann wirklich individuell sehr unterschiedlich.
Aber nicht jeder hat ja so eine Hormonklinik am Ort.
Nein, ich weiß schon, aber das wäre was. Ich meine, da gibt es auch Universitätsambulanzen und so weiter. Wobei, also das muss man dann ausprobieren. Also dass ich gar nicht weiterkomme, das ist fast nie der Fall. Irgendwas probieren wir dann. Wir diskutieren es dann auch untereinander. Ich meine, es gibt ja auch die Hotline der Deutschen Menopausegesellschaft. Wenn man da Mitglied ist, da kann man mal anrufen und einen Fall vorstellen. Wir haben zum Beispiel auch im Moment, und das ist ein Format, was wir hochfahren wollen, über unsere Laborarztpraxis machen wir zum Beispiel so Falldiskussionen, wo Kolleginnen und Kollegen ihre Problemfälle vorstellen können. Also wir haben schon Möglichkeiten, wo man sich dann auch Rat holen kann, als Kollege allerdings. Also das ist jetzt nicht für Patientinnen, weil von der Ferne Patientinnen beraten, das funktioniert nicht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, man müsste die jetzt mal untersuchen, gucken, was macht der Eierstock, mal Blut abnehmen, das ist wichtig.
Kann es auch sein, dass dann, wenn man zum Beispiel diese Dreihub-Östrogen-Gel nimmt, dass man irgendwie auch immer wieder Leben reinbringt in den Eierstock?
Nein, das kann man nicht. Also durch Östrogengabe kann man den Eierstock nicht auftauen. Was ich manchmal den Eindruck habe, wenn viel Östrogen im Spiel ist, entspannt sich diese Hormonachse, die ja in dieser Phase auf maximale Stimulation eingestellt ist. Jetzt plötzlich merkt der Hypothalamus, also das Hirn, aha, da unten ist, der denkt ja, das Östrogen, was da im Spiel ist, ist das eigene Östrogen. Das kapiert der gar nicht, dass das zugeführtes Östrogen ist. Und sich vielleicht so ein bisschen entspannt und dann erholt sich die Achse vielleicht so ein bisschen. Das ist jetzt sehr unwissenschaftlich, Frau Simonsen. Wenn einer meiner Kolleginnen oder Kollegen das hört, dann denkt die Frau Schaudig hat einen Knall.
Aber, also alle Kolleginnen weghören.
Das ist so ein bisschen vielleicht die Idee. Aber man kann nicht durch eine Östrogentherapie den Eierstock antören.
Martha ist 46 Jahre alt, leidet doll unter Migräne und hat deshalb diese Slinda verschrieben bekommen, ja, von der Sie gerade gesprochen haben. Mhm. Und jetzt nach einiger Zeit ist die Migräne wieder da. Alle 10 bis 15 Tage hat sie die und hat jetzt die Ärztin gefragt, na, können wir vielleicht nochmal Östrogen dazugeben? Würde das vielleicht helfen? Und die Ärztin hat gesagt, nein, nehmen Sie die Slinda weiter und sie soll auch immer diese 5 Tage pausieren. Und jetzt fragt sich Martha, ja, aber ihr geht's ja nicht so gut. Die Migräne wird ja schlimmer.
Also, das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Vielleicht gehört Martha zu den Frauen, wo mit dieser Slinda der Eierstock komplett in die Knie geht. Das kann sein. Gerade in der Perimenopause, wo der Eierstock ja sowieso nicht mehr so fit ist. Sie ist 46, da ist sie eher noch jung, aber auch da kann es sein, dass wir mit Slinda den Eierstock so unterdrücken, dass kein eigenes Östrogen mehr produziert wird. Das heißt, da muss man eigentlich mal gucken, vielleicht auch doch mal eine Blutuntersuchung machen, wie viel Östrogen ist da eigentlich noch im Rennen. Also meine Fantasie wäre, die hat jetzt ein bisschen wenig Östrogen und da ein bisschen Östrogen dazugeben. Das kann man machen. Ob die 5 Tage Pause was bringt, das weiß ich nicht. Da kann sich natürlich auch der Eierstock nochmal erholen. Aber das wäre ja dann wieder eine Schwankung. Also gerade bei Migräne will man möglichst stabile Verhältnisse. Da würde ich tatsächlich eher die Slinda ohne Einnahmepause nehmen und vielleicht gucken, ob ein bisschen Östrogen dazu hilft. Die Alternative wäre, dass sie zu denen gehört, was wir gerade gesagt haben, die durch die Slinda zu wenig unterdrückt ist. Auch das wäre möglich. Dann muss sie vielleicht sogar die Slinda-Dosis anheben. Also entweder hat sie zu viel an Östrogen oder zu wenig. Mein Gefühl wäre in dem Fall eher zu wenig, aber sicher weiß ich das nicht.
Manche Hörerinnen schreiben uns auch, sie würden durch die Hormontherapie auf einmal Pickel bekommen. Die eine sagte, das kommt bestimmt vom Progesteron. Ist das auch sowas, was Sie kennen?
Ja, das wird immer mal wieder so behauptet. Das ist schwer festzustellen. Also eine dieser Gestagen-Monopillen, das ist die, die Desogestrel enthalten, die können tatsächlich verstärkt zu Pickeln führen. Warum? Die wirken ein bisschen wie Testosteron und dann können mehr Pickel entstehen. Es gibt aber auch Frauen, und das sind auch die, erinnern Sie sich, es gibt ja Mädchen, die in der zweiten Zyklushälfte mehr Pickel haben als in der ersten. Na, das ist ein Progesteroneffekt. Und es kann vielleicht bei der einen oder anderen tatsächlich sein. Ich halte alles für möglich. Also Patienten kommen zu mir und sagen, seitdem ich das nehme, habe ich genau irgendein Symptom, und dann muss ich erstmal überlegen, okay, kann es damit zusammenhängen? Kann immer damit zusammenhängen, und dann versuche ich umzustellen.
Und auch eine spannende Frage, darf man eine Gestagenpille zusammen mit Progesteron nehmen? Sie würde gern das Progesteron wegen des Schlafes nehmen, oder bin ich dann überdosiert?
Oh Gott, das ist eine echt schwierige Frage. Ich finde die Frage ziemlich klug, ehrlich gesagt, aber sie ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Um es klar zu sagen, die gehen ja alle an den Gestagenrezeptor. Was da jetzt passiert am Rezeptor, ob das Progesteron gewinnt oder das andere Gestagen, keine Ahnung. Also ich muss Ihnen gestehen, es ist mir so ein bisschen unheimlich, weil ich wirklich nicht weiß, was tue ich da. Man kann das theoretisch versuchen, ja, insbesondere, was ich auch vorhin schon gesagt hatte, wenn Sie das Progesteron schlucken, dann wird es in der Leber metabolisiert. Es bleibt dann nur noch relativ wenig richtiges Progesteron übrig und der Rest ist Allopregnanolon. Und das geht nicht an Gestagenrezeptor, sondern eigentlich an den GABA-Rezeptor und macht Schlaf. Also wahrscheinlich kann man das versuchen, aber das ist wirklich ein Vorgehen, was sehr out of the box ist. Und so ein bisschen unheimlich wäre es mir. Das käme jetzt sehr auf die Patientin an, ob ich mich das trauen würde. Kann man mal versuchen.
So, eben, das war alles noch Perimenopause. Jetzt haben wir die letzte Blutung gehabt. Die liegt jetzt auch schon ein Jahr zurück. Das heißt, ich bin dann sozusagen nach der Menopause. Dann müsste doch eigentlich alles schick sein. Die Eierstöcke funken uns nicht mehr dazwischen und man könnte die Frauen so auf einem niedrigen Hormonlevel einstellen, sodass die Beschwerden weg sind und es ihnen wieder gut geht. Ist das dann wirklich so die entspanntere Phase?
Ehrlich gesagt, von der Therapie her ja. Also das sehe ich so. Also in dieser Übergangsphase sehe ich die Frauen alle 3 Monate ungefähr. Und dann, und das ist mir auch nochmal wichtig, das ist ein dynamischer Prozess, da ändert sich pausenlos irgendwas. Das heißt, die Therapie, die vor einem Jahr super war, funktioniert dann plötzlich nicht mehr und umgekehrt, ja. Also das heißt, in der Wechselphase dauernd, so nach der letzten Regelblutung, habe ich eigentlich die Situation, dass ich ganz viele Patienten nur noch alle halbe Jahre sehe und selbst da ändert sich nicht viel. Da kommen die und sagen, ja, mir geht super, sag fein, wir machen so weiter. Dann kann man mal über einen Ausschleichversuch diskutieren. Aber im Prinzip ist das die entspanntere Phase, aber eben auch nicht immer. Aber dann muss man sich immer fragen, habe ich die richtige Therapie? Bin ich mit der richtigen Dosis unterwegs? Oder liegen vielleicht die Symptome, die die Patientin hat, an überhaupt was ganz anderem? Das sind so die 3 Sachen, die man dann checken muss.
Und da wir ja heute der Frage nachgehen, was, wenn die Hormone nicht helfen, habe ich natürlich auch ein paar Hörerinnen. Überraschung. Eine aus Halle hat uns geschrieben, sie ist in der Menopause auch schon eine ganze Weile, hat wegen Hitzewallungen, Schlafstörungen mit Hormonen angefangen. 2 Hub Östrogen, 200 Milligramm Progesteron, Femenita nimmt sie. Gegen die Hitzewallung hat das gut geholfen. Anfangs war auch alles schön, sie war wieder energiegeladen, positiv. Doch nach einer Weile hat jetzt dieser Effekt nachgelassen. Sie ist wieder mehr müde, hat auch starke Stimmungsschwankungen. Und sie fragt, wie kann das denn kommen? Ich war doch irgendwie gut eingestellt.
Ja, das ist ein bisschen untypisch. Auch da ist nochmal die Fantasie, mit der letzten Regelblutung hört der Eierstock ja nicht komplett auf. Also es ist ja nicht so ein Hammer, der da fällt und dann passiert gar nichts mehr, sondern beim Teil der Frauen gibt es dann schon noch so eine gewisse Hormon Sekretion, also ein bisschen Hormonausschüttung, die vielleicht nicht viel ist, aber dann gerade so zusammen mit der Therapie reicht, dass es ihr gut geht. Also da muss man tatsächlich mal einen Östrogenspiegel machen. Und wenn der Östrogenspiegel eigentlich gut ist mit den zwei Hub, was sie nimmt an Gel, dann muss man tatsächlich gucken, die Müdigkeit am Tag kann andere Ursachen haben. Bei den Stimmungsschwankungen das Gleiche. Man muss natürlich immer gucken, gibt es eine depressive Reaktion? Da muss man vielleicht auch mal zum Neurologen oder Psychiater gehen. Dann steht hier auch, die nimmt ja 200 Milligramm Progesteron. Vielleicht würde ich da mal umstellen auf ein anderes Gelbkörperhormon. Und vor allen Dingen, ich hoffe, sie nimmt es abends. Denn wenn man es tagsüber nimmt, kann es auch tagsüber müde machen. Dann habe ich nochmal die Fantasie, Müdigkeit am Tage. Vielleicht schläft die schlecht und ist deswegen tagsüber müde. Sie hat zwar gesagt, sie hat wegen Hitzeballung und Schlafstörungen mit Hormonen angefangen und dann hat es auch gut geholfen und jetzt hat sie aber keine Hitzeballung mehr, aber der Rest ist nicht gut. Vielleicht langt es jetzt nicht mehr an Hormontherapie, vielleicht braucht sie einfach ein bisschen mehr und wie wir vorhin schon gesagt haben, es gibt Frauen, die mit einem Hub Östrogen einen Superspiegel haben und es gibt welche, die mit dreien immer noch so ein bisschen rumkrebsen. Das ist individuell unterschiedlich. Also ich würde sagen, es ist eine Frage der Einstellung, da muss man nochmal nachjustieren. Oder aber, wenn man nicht weiterkommt, nach anderen Ursachen fahnden.
Und ein guter.
Entschuldige, und vielleicht ein anderes Gestagen nehmen. Das würde ich dann auch nochmal ausprobieren. Also, das muss man so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen Feinjustierung.
Und was den Östrogenspiegel angeht, dann nach der Menopause, da würden wir so bei 100 liegen?
Nein, wir wollen eigentlich weniger. Also dann sag mal so, normalerweise hat man ja gar kein Östrogen mehr. Und jetzt muss man auch an der Stelle sagen, es gibt ja Frauen, die ohne jedes Östrogen super klarkommen. Also es brauchen ja nicht alle Frauen. Das heißt, wir haben eigentlich da eine andere Situation bei jungen Frauen, die zum Beispiel jetzt wegen einer Essstörung oder was auch immer keine Regel haben, da wollen wir tatsächlich auf einen durchschnittlichen Spiegel von 80 bis 100 kommen. Bei älteren Frauen ist die entscheidende Sache die Wirksamkeit. So, jetzt, wenn ich aber jemand habe, der mit einer bestimmten Dosis nicht gut zurechtkommt, dann gucke ich mir den Spiegel an. Wenn die schon einen Spiegel von 80 oder 100 hat, dann würde ich sagen, nee, das kann jetzt nicht am Östrogenmangel liegen, es muss irgendwas anderes sein. Wenn die aber mit zwei Hubgel nur einen Spiegel von 30, 40 hat, dann würde ich sagen, da ist noch Luft nach oben, da können wir ein bisschen hochgehen. Also das, da gibt es, also ich will nicht grundsätzlich auf 100 Pikogramm kommen, das ist mir fast zu viel bei jemandem in der Lebensphase, aber das kommt individuell einfach drauf an, wie viel braucht die. Und nur an der Stelle vielleicht nochmal ganz wichtig, wir bestimmen nicht dauernd die Hormone. Die Hormone müssen dann bestimmt werden, wenn Dosis und Befindlichkeit irgendwie auseinanderklaffen. Dann gucke ich mir das an.
Ines ist 47, hat auch keine Blutung mehr, nimmt ein Hub Gynokardin, eine Kapsel Progesteron und trotzdem gibt es Zeiten, wo sie sich fühlt wie früher mit PMS, da ist ihr Bauch aufgebläht, sie hat Brustschmerzen, was ja eigentlich für zu viel Östrogen spricht. Trotzdem hat sie dann aber auch wieder Hitzewallungen, trockene Scheide, Schlafprobleme, was für zu wenig Östrogen spricht und sie ist jetzt so ein bisschen ratlos und sie schreibt uns auch, sie ist Struma-Patientin, Hashimoto, gegen Hashimoto nimmt sie L-Tyrox. Ah. Genau.
Also das L-Tyrox, ich meine, da muss man gucken, ob da wird sie wahrscheinlich gut eingestellt sein, nehme ich mal an. Da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Wichtig ist, dass das Progesteron durchaus Blähungen befürworten kann. Warum? Progesteron entspannt die glatte Muskulatur des Darms und dann kann der Darm sich aufblähen und Blähungen machen. Also da wäre ich so, da würde ich jetzt mal ausprobieren, hilft vielleicht ein anderes Gestagen ihr besser und die andere Sache ist, vielleicht ist dieses eine Hubgynokardin-Gel zu wenig für sie, andererseits hat sie Brustschmerzen. Also da muss man nochmal nach dem Spiegel gucken und vielleicht sogar auch an den Dosierungen der einzelnen Komponenten ein bisschen was drehen. Die hat trockene Scheide, das steht auch selber, eher zu wenig Östrogen, kann man allerdings auch lokal behandeln. Es ist so, dass die systemische Therapie bei manchen Frauen ausreicht für die Symptome und sogar manchmal zu viel ist, an der Brust Beschwerden macht, aber dann nicht genügend an der Scheide ankommt. Also nicht selten habe ich eine systemische Therapie, also mit Gel und irgendeinem Gestagen und gebe zusätzlich für die Scheide Östriol. Das heißt, da muss man die einzelnen Probleme, die die Patientin hat, angehen, trockene Scheide, bei den Brustschmerzen, wir sehen auch manchmal, dass die auch ohne hohe Östrogenspiegel Brustschmerzen kriegen. Da hilft tatsächlich manchmal Progesteron über die Haut lokal auf die Brust. Das kann man da mal probieren. Ich glaube, im Wesentlichen muss man sich mal anschauen, was hat die für Spiegel. Und mit dem PMS, wenn das auch ein Psycho-PMS ist, kann das auch durch Progesteron ausgelöst werden. Dann würde ich ein anderes Progesteron nochmal versuchen.
Den Fall, den ich jetzt vorlese, den finde ich wirklich auch mega spannend. Die Patientin ist oder die Hörerin ist 52 Jahre alt, hat schon länger keine Blutung mehr, hat dann angefangen, 2 Hub Gynokardin und einmal Famenita, also Progesteron, zu nehmen. Und dann, weil es ihr nicht gut ging, aber sie sagt, sie schreibt auch, sie hatte gar keinen Brustspann, aber dafür haufenweise Pickel, hat sie nochmal einen Bluttest machen lassen und da war das Östradiol im Blut auf einmal bei 907. Also das ist ja ein gigantischer Wert. Und jetzt fragt sie, kann es sein, dass meine Eierstöcke auch nach längerer Pause wieder angesprungen sind?
Also eine wichtige Sache haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen. Wenn das Östrogen, also die Blutentnahme an dem Arm erfolgte, wo die das Gel geschmiert hat, und das kann auch sein vor 1, 2, 3 Tagen, das kumuliert manchmal so ein bisschen, dann kann es sein, dass der hohe Östrogenspiegel daherkommt. Das muss man bedenken. Also wenn man sich Blut abnehmen lässt, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, das haben wir auch, glaube ich, vielleicht noch gar nicht erwähnt. Wenn Sie sich Blut abnehmen lassen, dann bitte nicht an dem Arm, wo Sie das Gel geschmiert haben, sondern am Gegenarm. Wir sagen dann auch oft, bitte Oberschenkel schmieren oder Bauch schmieren, dann haben wir da gar kein Problem. Also das muss man jetzt erstmal testen. Das kann natürlich dann auch schwanken, je nachdem, wo Sie geschmiert haben, wo das Blut abgenommen wird. Und die hat auch keinen Brustspann. Also das spricht ja eher so ein bisschen dagegen. Ich muss aber auch sagen, ich habe tatsächlich auch eine Patientin, die ist in der Perimenopause, die ist ein bisschen jünger als diese Patientin. Da springt der Östrogenspiegel wie verrückt. Mal auf diese Höhe, mal niedrig. Da bin ich tatsächlich so ein bisschen ratlos, weil sie mich vorhin gefragt haben. Ich habe noch keine Erklärung dafür, warum das so ist. Und da haben wir auch das ausgeschlossen, an dem Arm abzunehmen. Ich gebe mal zu, bei der Patientin hühnern wir uns so durch. Also ich sehe die dann regelmäßig, wir messen auch immer mal die Spiegel, verändern dann die Dosierungen. Der geht es auch dann manchmal nicht gut. Also das ist tatsächlich ganz manchmal ein Problem. Man muss natürlich trotzdem nochmal überlegen, das ist auch hier die Frage, kann es sein, dass die Eierstöcke auch nach einer längeren Pause wieder anspringen? Ja, kann sein, die ist erst 52. Auch das ist absolut möglich. Das muss man einfach so ein bisschen bedenken. Also wie gesagt, sonst mal Gynokardin woanders hinschmieren und dann nochmal Blutspiegel machen. Dann hat die aber auch Pickel auf dem Dekolleté, haben sie gesagt, Dekolleté. Und ja, wo die nun herkommen, tja, mal vielleicht auch die männlichen Hormone nochmal überprüfen, vorsichtshalber. Nicht, dass sie da zu viel hat, auch das gibt es gelegentlich, dass die ansteigen in der Postmenopause. Es ist selten, aber es gibt es, muss man auch nochmal gucken.
Ich habe hier 2 Hörerinnen, die sind auch postmenopausal, würden gerne mit der Hormonersatztherapie anfangen oder haben es gemacht, haben aber so Vorerkrankungen und wissen nicht, ob das wirklich gut funktioniert. Die eine, bei der wurde ein Hirnarterienaneurysma festgestellt vor 15 Jahren und die andere, die hatte ganz viele Myome, die haben sogar auf die Wirbelsäule gedrückt und da wurde dann bei den Myomen sozusagen die Versorgung, da wurde das unterbrochen, damit das nicht weiter wächst. Und jetzt sagt sie, wenn ich jetzt Hormone nehme, kommen dann meine Myome wieder. Also Hirnarterienaneurysma und Myome. Darf ich trotzdem die Hormonersatztherapie machen?
Also das Aneurysma ist eigentlich keine Kontraindikation nach meinem Wissen. Da ist die wichtige Aussage, dass der Blutdruck gut eingestellt sein muss. Denn das ist das Problem. Also die Östrogene werden an dem Aneurysma nichts machen. Das muss man natürlich gut beobachten. Da hätte ich jetzt eigentlich keine Bedenken. Ich würde bei so jemand immer möglichst wenig dosieren und sanft dosieren, sodass die gerade beschwerdefrei ist. Und die muss ganz besonders auf die Einstellung des Blutdrucks achten. Und eigentlich erhöht eine HRT den Blutdruck nicht. Sogar im Gegenteil, bei manchen Patienten ist es günstig. Aber das muss man machen. Und die zweite Frage ist, also bei der Patientin, da hätte ich jetzt nicht so ein Problem mit dem Hirnarterienaneurysma. Die zweite Patientin, das ist tricky. Es ist schon möglich, dass man durch die Gabe von Östrogenen das Myomwachstum wieder fördert. Das ist so. Also, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Das kommt jetzt sehr darauf an, ob die weg sind, wie klein die sind. Also ich halte auch da eine Hormontherapie für möglich, aber ich würde auch da versuchen, möglichst gering zu dosieren und darunter unbedingt die Myome anschauen, sonografisch. Also man muss das kontrollieren. Also das ist nicht ohne.
Sie nimmt so ein Kombipflaster Estramon Conti 30 und bei den Myomen, da gab es ja diese OP, diese Myomembolisation heißt
ja.
Das.
Also ich finde Estramon Conti 30 ist niedrig dosiert, wenn sie damit gut zurechtkommt, bin ich damit fein. Dann finde ich das eigentlich ganz gut, also das kann sie gut machen und sie wird mit dieser Dosis von Östrogen die Myome nicht besonders fördern, weil das einfach eine niedrige Dosis ist. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Also ich bin damit fein.
Ich möchte noch ein bisschen ausführlicher mal auf die Geschichte von Bettina schauen, weil das vielleicht auch so, also die hat extrem viele Versionen von Hormonersatztherapie ausprobiert und die ist 55, laut Hormonspiegel postmenopausal von Hitze, Wallungen geplagt und sie hat verschiedene Versuche hinter sich. Jetzt hat die Ärztin oder der Arzt gesagt, tja, dann ist ihnen wohl nicht zu helfen. Mehr Präparate gibt es nicht mal auf dem Markt. Also, die hat erst bekommen das Lenzetto-Spray, Östrogen, hat 200 Gramm Progesteron dazu bekommen. Dann haben sie das Progesteron ein bisschen runtergefahren. Danach ein Kombipräparat, Femoston, Conti. Und jetzt nimmt sie die Schiela. Obwohl das ist gar kein Hormonpräparat, habe ich nachgeschlagen.
Doch, das ist eins.
Ja?
Das Schiela ist Tivolon.
Ah, okay.
Das ist ein sogenanntes Designer-Hormonpräparat.
Okay, und
das ist ein Gestagenabkömmling, aber soll eigentlich auch helfen. Mhm.
Das Östrogen hat sie immer ganz gut vertragen. Die Hitze wurde weniger, aber auf das Progesteron, auf das Femenita hat sie halt nicht gut reagiert. Deshalb hat man das dann runtergeregelt. Dann in dem Femoston war ja Dytrogesteron drin. Statt Progesteron, da hat sie nicht gut reagiert, die Hitze ein bisschen weniger, war aber nicht weg und dann war sie so aufgeschwemmt und bei der Schiela geht jetzt ihr Blutdruck extrem hoch. Jetzt nimmt sie seit 12 Wochen gar nichts und sie sagt, die Hitzewallung und die Hitzeempfindlichkeit ist extrem, das macht sie fix und fertig.
Also, sie hat am Anfang angefangen mit Lenzetto und es könnte sein, was ich nicht ganz verstanden habe, was mit dem Lenzetto, hat sie weiter geschwitzt offensichtlich, oder?
Nee, da hat sie gut drauf reagiert,
ja.
Nur auf das Progesteron hat sie nicht gut reagiert.
Wie hat sie denn da reagiert?
Sehstörung hat sie bekommen.
Sehstörung ist ja ein bisschen untypisches Symptom, ne? Also da muss man sich so ein bisschen fragen. Manchmal fragt man sich dann, ob das die Patientin ist, die schlecht auf das ist aber doch spannend, weil die schlecht auf das Progesteron reagiert. Ist keine typische Nebenwirkung, habe ich eigentlich nicht. Da muss man sich fragen, vielleicht hat sie die Sehstörung zu dem Zeitpunkt wegen was anderem bekommen. Das muss ich jetzt, denn sie hat ja jetzt einen hohen Blutdruck. Vielleicht hat sie vorher schon einen hohen Blutdruck gehabt und das war vielleicht das Problem. Also die Kausalität, dass Progesteron die Sehstörung macht, vielleicht hat sie die aus einem anderen Grund gehabt. Also ich muss das jetzt mal so sagen. Was sie dann aber gemacht hat mit dem Femoston, war sie aufgeschwemmt. Sie hat mit dem Femoston sicherlich mehr Östrogeneffekt gehabt als mit dem Lenzetto. Dass die Hitze war, dann haben sie gesagt, war ein bisschen
war
weniger,
zwar
aber
weniger,
nicht
weg. Aber nicht
ja, das ist so ein bisschen widersprüchlich, muss ich jetzt mal gestehen. Auch da muss man sich jetzt noch mal fragen, warum war sie aufgeschwemmt? Wissen Sie, die Kausalität, warum ist zu einem bestimmten Zeitpunkt was ein bestimmtes Symptom, die muss man immer noch mal streng hinterfragen. Denn mit dem Schiela, da hat sie jetzt einen hohen Blutdruck. Also da fragt man sich schon so, ob die Patientin nicht überhaupt grundsätzlich dieses Blutdruckproblem hat, was sie vielleicht bisher gar nicht so erkannt hat und was durchaus auch mal die Sehstörung erklären könnte und auch vielleicht auch mal die Aufschwemmung. Das Tivolon, also das Schiela, ist eine Substanz, die war mal so, die gibt es schon seit über 30 Jahren und das ist ein Hormon, also ein Designer-Hormon, was, wenn es aufgespaltet wird, sowohl eine Östrogene als auch eine Gestagene als auch eine Androgene, also Testosteronwirkung hat. Und bei manchen Patienten funktioniert es gut. Es hat aber das Problem, dass es bei über 60-Jährigen ein etwas erhöhtes Schlaganfallrisiko gab. Jetzt kommt da der Blutdruck wieder ins Spiel. Also das Schiela und es wird auch zum Teil, wird dieses Tivolon in das Pillenöstrogen verstoffwechselt und das wiederum kann den Blutdruck steigern. Also Hände weg von dem Sheila bei der würde ich überhaupt nicht machen, sondern ich würde nochmal Lenzetto versuchen und dann würde ich es kombinieren mit dem Gestagen, was in Femoston drin ist, nämlich Dydrogesteron. Das gibt es als Einzelsubstanz. Da hatte sie ja keine Sehstörung zumindest. Also das wäre jetzt so mein nächster Rat. Nochmal Lenzetto und dann mit Dydrogesteron kombinieren und gucken, wie sie klarkommt. Und sie muss unbedingt, auch wenn sie das Sheila jetzt absetzt, den Blutdruck im Auge behalten, mal eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen. Und da würde ich jetzt sehen, da haben wir doch eine Lösung.
So, Frau Schaudig, jetzt haben wir ganz lange über viele Fälle gesprochen, wo es mit der Hormontherapie nicht so gut funktioniert hat. Und wir haben darüber gesprochen, was man da vielleicht auch optional machen kann oder was man hätte mal anders machen können. Mhm. Sind diese, ich nenne sie mal, Problemfälle eher eine Ausnahme bei Ihnen in der Praxis?
Wir sehen nun natürlich viele Problemfälle. Das liegt an unserer Praxis. Ich würde sagen, dass ungefähr 80% der Frauen eigentlich gut zurechtkommen, wenn ich denen eine Therapie vorschlage. Das kann sich dann nochmal ändern. Ist ja ein dynamischer Prozess. Aber ich würde sagen, so 80% kommen gut zurecht. Dann gibt es so weitere, vielleicht, ich kann das jetzt nur so grob schätzen, vielleicht 20%, die nicht gut zurechtkommen. Und dann, ich bestelle die ja dann immer ein, wenn wir beginnen mit einer Therapie, sage ich so, ich möchte sie wiedersehen nach 3 Monaten, dann müssen wir uns überlegen, so wie bei dieser letzten Geschichte, die fand ich eigentlich ganz spannend, dann muss man wirklich noch mal durchgehen, so was hat nicht funktioniert, was waren die Symptome, an welcher Stellschraube können wir drehen. Also ich würde mal sagen, der große Teil kommt zurecht, ein kleiner Teil nicht und da muss man an verschiedenen Stellen drehen und also ich glaube, dass man das machen kann und die größten Probleme haben wir in der Übergangsphase, ganz klar. Also da sind die Frauen, die dann sagen, ich habe Hormone genommen und es hat mir gar nicht geholfen, was kann ich machen? Das sind die, wo der Eierstock in seiner Aktivität sich ständig verändert.
Haben Sie das Gefühl, dass die manchmal vielleicht auch die Erwartungshaltungen zu groß sind? Also bei mir zum Beispiel das erste Buch, was ich in die Hand bekommen habe, da klang das alles ganz einfach. Also da nimmt man eben einfach Östrogen, Progesteron und dann ist alles schick. Da war von Perimenopause und Schwankungen nicht die Rede.
Ja, genau, das ist sicherlich ein großes Problem. Also diese Bücher, die es da gibt und auch die und das, was propagiert wird, bioidentische Hormone hilft gegen alles und hat keine Risiken. Da muss man sich einfach vor ein bisschen hüten insofern, weil es eben gerade in dieser Übergangsphase eben oft nicht gut hilft. Und da würde ich sagen, das hilft in mindestens 50% der Fälle nicht, weil der Eierstock dagegen arbeitet, möglicherweise sogar in mehr als 50%. Und die Erwartungshaltung ist in der Tat hoch. Und dann ist natürlich auch so, wenn Patienten mit so einem ganz globalen Beschwerdebild kommen, Erschöpfung, Abgeschlagenheit und so weiter. Also es sind ja keine Zaubermittel. Und es gibt eben auch Dinge, die haben gar nichts mit den Hormonen zu tun. Und darauf muss man, meine ich, auch eingehen.
Und dann die nächste Erwartungshaltung ist ja, dass man sagt, sie nehmen 2 Hub davon und 200 Milligramm davon und dann ist alles prima. So einfach ist es ja nicht. Muss man Frauen auch ermutigen, mehr auf ihren Körper selbst zu achten und dürfen die dann auch mal selber ein bisschen hoch und runter gehen mit den Hormonen?
Also da muss man sehr vorsichtig sein. Wir sehen immer mal wieder Patienten, die das machen. Und da schlage ich dann manchmal die Hände über den Kopf zusammen, weil ich denke, was machen die da eigentlich? Die besorgen sich dann auch von Freundinnen irgendwas. Ach, ich habe das mal probiert. Gebe zu, da rolle ich innerlich die Augen, denke, um Gottes Willen. Nein, also man sollte das schon mit ärztlicher Begleitung machen. Was man machen kann, ich sage das auch oft den Frauen, dass ich sage, fangen Sie mal mit einem Hub an. Und wenn Sie nach 2 Wochen immer noch schwitzen, dann dürfen Sie ein bisschen mehr nehmen. In dem Moment, wo die deutlich mehr nehmen, sage ich spätestens dann, kommen Sie mal bitte wieder vorbei, ja. Also das ist tatsächlich ein bisschen was dürfen die machen, aber nicht zu viel und dann wird ohnehin aus meiner Sicht zu oft zu viel gegeben und da muss man aufpassen. Also so ganz einfach ist es nicht.
Also viel hilft nicht viel.
Nee, nicht unbedingt.
Ich will noch mal zum Thema Beipackzettel kommen. Da hatten wir uns auch schon mal in einer anderen Folge kurz unterhalten. Viele Frauen sind da sehr verunsichert. Da kann man dann in diesem Beipackzettel lesen, brechen Sie die Einnahme von Feminita sofort ab, wenn Kopfschmerzen auftreten, Sehstörungen, Schmerzen in den Beinen, Schlaganfall, Blutungen im Gehirn. Wie ernst müssen die Frauen diese Warnhinweise nehmen?
Also ich sag's mal so, ich muss so ein bisschen schmunzeln über diesen Text, ehrlich gesagt. Also wenn starke Kopfschmerzen plötzlich auftreten und jemand Sehstörung kriegt und Schmerzen in den Beinen, Schlaganfall oder Blutung im Gehirn, da soll der auf jeden Fall zum Arzt gehen, egal warum er das kriegt. Ja, ach, das ist übrigens noch was, was ich gerade noch sagen wollte. Mit den Änderungen, die Patienten vornehmen. Entschuldigung, ich muss da auch nochmal drauf eingehen, aber es hat auch damit was zu tun. Frauen denken immer, die Wirkung tritt sofort ein. Und wenn nach 3 Tagen die Hitzewallungen nicht weg sind, dann denken die, das hilft ja alles gar nicht. Also das ist zum Beispiel, was ich den Frauen immer mitgebe, dass ich sage, und insbesondere mit dieser Therapie, mit den Gestagen Monopillen, das wirkt auf keinen Fall sofort. Das braucht 4 Wochen, bis sie überhaupt was sagen können oder besser noch 8 Wochen. Und das Gleiche gilt auch für jegliche Art der Hormontherapien. Das ist eben nicht wie Aspirin, was sie nehmen und nach 20 Minuten ist der Kopfschmerz weg, sondern das ist schon ein Thema, was sie ein bisschen längerfristig ausprobieren müssen und das Kausalitätsbedürfnis der Patientin, ich nehme jetzt was und alles, was ich an Symptomen habe, besser oder schlechter, kommt jetzt davon. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich habe meiner Patientin demonstriert, wie das mit dem Gel funktioniert und habe ihr ein Placebo-Gel auf den Arm geschmiert und 20 Minuten später ruft sie mich an und sagt, Frau Doktor, das geht gar nicht, ich vertrage das überhaupt nicht, ich bin jetzt im Aufzug und habe total Herzklopfen. Und dann musste ich ihr sagen, es war ein Placebo, sie haben gar keine Substanz gekriegt, ich wollte es nur demonstrieren. Und daran sieht, ich will mich dann nicht drüber lustig machen, sondern man sieht, dass alle Menschen, das ist auch ganz natürlich, die denken immer, ich habe da was genommen und das, was ich jetzt an Symptomen habe, hängt damit zusammen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es eben eine Weile dauert, bis die Therapie greift. Und jetzt nochmal zu diesen Wörtern im Beipackzettel. Schmerzen in den Beinen, da muss man an eine Thrombose denken, insbesondere wenn es einseitig ist. Das muss ja auch nicht unbedingt mit der Therapie zusammenhängen, aber es könnte bei geschluckten Östrogenen auf jeden Fall, auch beim Schlaganfallsymptom wie Sehstörung, auch das kann man nicht ernst genug nehmen. Ja, wenn plötzlich Schwindel auftritt, Sehstörungen oder man irgendwie andere neurologische Ausfälle hat, ja, oder massive Kopfschmerzen, da muss man unbedingt zügig den Arzt aufsuchen und nicht denken, ah, das wird schon wieder. Lieber einmal zu viel einen Schlaganfall ausschließen. Diese Symptome, die da genannt sind, das sind ja Symptome, die entweder auf einen Schlaganfall oder eine Thrombose hindeuten können. Und dann kommt die Lungenembolie am nächsten Tag, an der man sterben kann. Und nochmal, das muss, also ich würde zum Beispiel denken, dass jetzt im nicht in jedem Beipackzettel das drinsteht, aber bei den Östrogenen steht es auch im Gel drin, wobei ja eigentlich das Gel keine Thrombosen macht, aber es steht halt drin, weil es ein Klassenphänomen ist. Die Warnhinweise muss man deswegen ernst nehmen, weil es Symptome sind, die mit was Schlimmem einhergehen können. Möglicherweise gar nicht in Verbindung mit der Hormontherapie, aber das muss man ernst nehmen.
Okay. Also dieser Satz, den ich vorgelesen habe, das bezog sich ja auf das Progesteron, auf das Femenita.
Femenita, ja. Das steht praktisch, sowas steht in allen Beipackzetteln von allen Hormonen drin. Leider steht sowas auch drin in den Beipackzetteln von dem lokal angewandten Östriol in der Scheide. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, das ist total schwachsinnig. Das hat damit nichts zu tun. Aber die Behörde sagt, okay, das sind Sexualsteroide, also Östrogen und Gestagene, die können eigentlich alles machen. Finde ich so ein bisschen schwierig.
Also sagen wir jetzt, nicht verunsichern lassen durch den Beipackzettel, aber wenn tatsächlich solche Schmerzen auftreten, dann doch mal zum Arzt gehen, weil es muss ja auch nicht unbedingt mit den Hormonen zusammenhängen. Genau. Es kann ja auch was anderes sein.
Ja, auch die Sehstörungen und die Kopfschmerzen sind auch immer wichtig.
Frau Schaudig, damit sind wir am Ende dieser Folge. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, das waren aber echt viele Informationen, dann kann ich euch auch nochmal Folgen aus der ersten Staffel ans Herz legen. Wir haben sehr ausführlich in der Folge 3 und in der Folge 8 auch über die Hormonersatztherapie gesprochen. Da gibt es nochmal viel Grundlagenwissen. Wir werden euch diese Folgen auch in den Shownotes nochmal verlinken. Und bei Ihnen, Frau Schaudig, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für die vielen Informationen. Ich habe auch wieder echt viel gelernt. Danke für das tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frau Simonsen. Mir hat es Spaß gemacht.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Und diesmal gibt es hier am Schluss meinen Hörtipp für euch. Es geht diesmal um den Podcast Abenteuer Diagnose. Meine Kollegin Anke Christians nimmt ihre Hörerinnen und Hörer mit auf spannende Medizinabenteuer. In jeder Folge geht es um Menschen mit rätselhaften Symptomen. Und es geht um engagierte Ärztinnen und Ärzte und ihre Suche nach der rettenden Diagnose. Es ist so ein bisschen wie im Krimi. Da werden dann Blutwerte, Röntgenbilder und Nervenwasserproben gecheckt und ausgewertet. Die Krankheiten sind oft selten und da staunen dann sogar die Mediziner. Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Den Link, den findet ihr bei uns in den Shownotes. Und in 2 Wochen geht es hier bei Hormongesteuert um Inkontinenz und Blasenentzündungen, denn die sind bei vielen Frauen ständige Begleiter in den Wechseljahren. Wusstet ihr, dass jede 4. Frau zwischen 40 und 50 von Inkontinenz betroffen ist und die meisten reden da nicht drüber? Dabei ist es wichtig, darüber zu sprechen und auch wichtig, sich Hilfe zu holen. Wir sind dazu im Gespräch mit Dr. Nicole Weyrich. Die Urologin hat sich auf Frauen in den Wechseljahren spezialisiert. Abonniert gern unseren Podcast und lasst eine Bewertung für uns da. Erzählt es auch gern weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Ihr könnt uns auch schreiben an hormongesteuert@mdraktuell.de. Unseren Podcast hört ihr überall, wo man Podcasts hören kann und natürlich in der App der ARD Audiothek.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudich.